Schön, dass ihr hier seid und schön, dass ich auch hier bin. Wir waren vor 2 Jahren schon mal hier und einige waren auch vor 2 Jahren hier. Und da ging es um das Thema Leben. Wir sollen leben. Um euch mal daran zu erinnern, ihr sollt leben. Das ist, habe ich damals behauptet und stehe immer noch dazu, unsere erste Berufung. Wir sollen leben. Wenn wir das nicht tun, ist alles andere obsolet. Erst musst du leben, der Rest kommt danach. Wenn die Toten nach ihren Berufungen fragen, das ist ziemlich sinnlos, das wird nicht hinhauen. Ja, lebendig werden ist sehr, sehr wichtig. Und wir können alle viel lebendiger werden, als wir sind, stimmt's? Ja, wir könnten vielleicht 10-mal lebendiger sein, wie wir sind. Warum tun wir das nicht? Weil wir dann aus dem Rahmen fallen und wir sind hin und her gerissen zwischen Anpassung, sein wie alle anderen und dem, dass wenn wir mit Jesus gehen, fallen wir total aus dem Rahmen. Wir sind dann nicht mehr normal, ne? Wir sind dann zu lebendig. Und dein Arbeitgeber wird sagen, was hast du genommen? Da stimmt doch was nicht. Und so. Und das ist auch wahr, es stimmt auch was nicht, weil du bist lebendig und das ist in einer Welt der Toten schon so eine Sache. Ja, wir haben von diesen ungeheuren Ereignissen gehört hier im Hyde Park und was hier passiert ist und waren natürlich wirklich, haben gedacht, jetzt ist die Konferenz ist zu Ende, das geht gar nicht. Unser Konferenzort ist verwüstet. Aber wie die Führung dann so wollte, sind wir jetzt hier in der Shelter Alp gelandet und konnten hierhin ausweichen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und ich bin sehr begeistert und ich habe euch auch etwas mitgebracht als kleines Dankeschön. Und zwar habe ich vor einigen Jahren ein kleines Büchlein übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche und das ist das persönliche Lebenszeugnis von Amy Semple McPherson. Und die Amy Semple McPherson ist ja ganz zufällig die Begründerin von Foursquare. Und jetzt habe ich euch die Übersetzung mitgebracht. Wem kann ich die geben? Und hoffe, das ist für euch was Besonderes. Ja, die Seelsorger Klaus und Elfriede habt ihr gesehen und die Liste schreibt Tommy. Und ja, ich kann euch das sehr empfehlen. Manchmal ist es sehr nützlich, wenn man mal zu jemandem gehen kann, der einen gar nicht kennt und den man auch nicht kennt. Und da hat man manchmal eine ganz andere Freiheit, mal das eine und andere aus seinem Leben auszupacken. Ich hoffe, dass nach dem, was ich euch gepredigt habe heute Abend, ihr alle in die Seelsorge gehen wollt. Das wäre ganz gut. Ja, als Premiere spielen wir heute Abend hier als Lobpreisteam das erste Mal so zusammen, weil das Piano war bisher noch nicht dabei. Aber der Wolfgang hat es einfach mal mitgebracht. Schauen wir mal, wie es geht. Ja, wir haben draußen diesen Büchertisch mit all meinen Büchern und das sind ganz viele geworden. Und mein letztes Buch war ja die Schriftrolle der Liebe, habt ihr vielleicht schon gehört. Band Nummer 1, Nummer 2 und 3 sind schon geschrieben und es geht also weiter mit lauter wunderbaren Büchern. Die vielen Bücher machen es ist kein Ende. Hört man das hier? Hört ihr was? Gut. Gut. Aber da gibt es auch noch eine Sektion auf dem Büchertisch mit Fahnen, mit besonderen Fahnen und mit Bibelhüllen und mit allen möglichen genähten Sachen aus der himmlischen Nähstube von Insa. Insa ist diese, kannst du mal dich irgendwie kenntlich machen, diese mit den Löwen auf dem Shirt. Genau, und betreibt so eine himmlische Nähstube und macht ganz tolle Sachen, könnt ihr euch auch mal angucken. Ganz toll, finde ich sehr schön. Ja, 2008 habe ich angefangen zu schreiben und wie gesagt, mein erstes Buch war Hirtenherz und jetzt die Schriftrolle der Liebe ist, glaube ich, weiß nicht, Nummer 13 oder so. Ich bin wie ein Träumender, weiß auch nicht, wie das kommt, dass so viele Bücher geboren worden sind. So Bücher schreibt man nicht einfach, die werden geboren. Man trägt die in sich und die wollen geschrieben werden. So, die zwingen einen irgendwann. Ich will jetzt geschrieben werden. Und dann musst du es zur Welt bringen oder abtreiben. Die Gemeinde hat ziemlich viel abgetrieben, glaubt ihr das? Viele, viele haben sehr vieles, was in ihren Herzen ist, abgetrieben. Weil es hat gerade nicht gepasst, passte nicht in die Vision der Gemeinde oder war irgendwie viel aus dem Rahmen oder wie auch immer. Aber Gott legt Dinge in unser Herz und die wollen da drin wachsen und die wollen dann geboren werden. So, und wir brüten die aus, wir tragen das in unserem Herzen aus, wir gehen schwanger damit. Und das ist sehr wichtig, die Welt braucht es, dass die Gemeinde Dinge in die Welt bringt, die nicht in ihr sind, die sie nicht hat, die in sie geboren werden wollen und müssen vom Himmel. Und da du ein Herz hast, nehme ich zumindest an, kannst auch du mit dem Himmel schwanger gehen und ihn in die Welt hinein gebären. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, für mich ist das, was die Gemeinde betrifft, ein wichtiges Thema für 2017, dass die Gebärfähigkeit, die Kraft zu gebären wiederkommt. Es gibt in Jesaja 37 eine Stelle, die sagt, dass die Kinder bis an den Muttermund gekommen sind, aber da ist keine Kraft zu gebären. Krasse Stelle. So vieles ist ein bisschen geworden, vieles ist ein bisschen in den Gläubigen ein bisschen herangewachsen, aber es ist keine Kraft, es wirklich, wirklich durchzubringen, es durchzupressen. Weil das geht mit Schweiß und Tränen ab und mit Blut und mit Geschrei. Das passt gar nicht in unsere Vorstellung von Gemeinde, oder? Also wird nichts geboren. Und die Gemeinde, die so reich sein könnte, ist arm, hat keine Kinder. Ja. Ich glaube, 2017 will sich das ändern. Das ist wirklich mein Gebet, dass die Kraft zu gebären wiederkommt. Und dass vieles, vieles, was nicht durchgekommen ist, jetzt aber mal wirklich durchgeboren wird. Und nicht abgetrieben wird und nicht irgendwie ignoriert wird und so weiter, sondern geboren wird. Wie wäre das? Eine gebärfähige, eine gebärfreudige Gemeinde, die ihre Kinder zur Welt bringt. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Amen. Hey, wir sind nämlich die Gemeinde. Wir sind die, von denen ich rede. Ja. Ja, ich habe hier so eine Proklamation. Vielleicht können wir das einblenden, diese Proklamation. Jetzt musst du schon wieder aufstehen. Ja, ich habe so einen kleinen Text aus Offenbarung zusammengestellt. In Offenbarung sehen ja der Prophet sieht die Herrlichkeit des Herrn, ne? Er sieht den Thron, er sieht das Lamm auf dem Thron, er sieht diese 24 Ältesten und er sieht diese vier lebendigen Wesen und er sieht das alles, diese Herrlichkeit. Und einige Worte habe ich daraus genommen, die wir vielleicht mal zusammen lesen, zusammen aussprechen. Als eine Richtung, die wir dieser Veranstaltung geben wollen. So, die wird jetzt ein bisschen größer. Kann man immer noch nicht lesen, ne? Ja, noch. Jetzt. Wenn ihr es nicht lesen könnt, müsst ihr näher kommen. Ihr seid vielleicht auch zu weit weg da hinten, ne? Hier, typisch erste Reihe leer. Also wir versuchen das mal hier zusammen zu lesen. Könnt ihr sehen? Ja? Habt ihr eure Stimme parat? Also, jetzt geht's los. Du, Jesus, das Lamm Gottes, bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation der Erde. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. und sie werden über die Erde herrschen. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Schön. Ja. Ja, es geht um dieses große Thema, die Herrlichkeit des Herrn. Und ja, das ist natürlich viel mehr als ein Thema. Das ist ja etwas ganz Großes. Und wenn man die Konkordanz aufschlägt, dann sind das ganz, ganz viele Bibelstellen. Und ja, wie kann man über so etwas angemessen sprechen? Gut, dass ihr alle für mich gebetet habt, dass ich irgendwie in der Lage sein werde, darüber zu sprechen, die Herrlichkeit des Herrn. Und wo soll man anfangen, wenn nicht am Anfang? Und der Anfang ist, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist das Erste, woran man die Herrlichkeit Gottes erkennt. Er ist der Schöpfer. Er ist der, der fähig war, mächtig war, kreativ war, klug war, vom Atom bis zum Stern, der dies alles geschaffen hat und es auch jetzt im Moment erhält. Alles würde sofort auseinanderfliegen, wenn nicht eine unglaubliche Macht dies alles zusammenhielte. Auch in dir sind das, glaube ich, eine sehr große Milliardenanzahl von Zellen und die müssen alle miteinander funktionieren und die müssen alle sich erneuern und das muss alles, jeden Tag muss das funktionieren. Es ist ein gigantisches Wunderwerk. Die Schöpfung ist ein gigantisches Wunderwerk. Amen. So, und das sagt die Bibel auch so, Gott ist der, er hat die Sterne gemacht und die Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Alles ist das Werk seiner Finger. Alles hat er geschaffen und es ist unergründlich und es ist sowas von reich. Und auch die Wissenschaft, wenn sie ehrlich ist, hat nur einen winzigen Bruchteil von alledem erkannt, auch wenn sie gerne so tut, als wüsste sie alles. Es ist nicht wahr, sie weiß gar nicht alles. Sie hat auch nur an der Oberfläche gekratzt und die Geheimnisse, wenn man das eine lüftet, ist dahinter noch ein größeres. Stimmt es nicht? Und es geht weiter und höher und tiefer und es ist unergründlich. So, und die Bibel sagt ganz klar, wir erkennen Gottes Herrlichkeit an seiner Schöpfung. Römer 1, ne? Alle Menschen können Gottes Herrlichkeit, sie können ihn an seiner Schöpfung erkennen. Und wer meint, das ist alles von ganz alleine entstanden und das geht alles von ganz alleine, das braucht großen Glauben. Dass alles ganz zufällig funktioniert und alles ist so geworden, ganz von alleine, das ist natürlich schon, finde ich, braucht großen Glauben. Ja, gut, und das ist der Anfang, das ist das Erste. Alle Dinge sind von ihm geschaffen und auch wir, sind Geschöpfe. Wir sind ein Gegenüber Gottes. Wir sind von ihm gemacht. Das ist sehr wichtig, es definiert nämlich unser Menschsein, dass wir gemacht sind von ihm. Und alles, was unser Menschsein betrifft, hat etwas zu tun mit diesem, dass wir von ihm sind. Und dass wir zu ihm gehören. Und dass er uns gemacht hat und geschaffen hat und bestimmt hat und gesagt hat, du musst sein. In der Welt musst du nicht sein. Hast du das schon gemerkt? Wir treiben Abermillionen von Kindern jedes Jahr ab, weil wir der Meinung sind, die braucht es nicht. Ne? Das sind nur viel zu viele. Die Welt ist in dieser Hinsicht absolut gottlos und grausam. Sie hat keine Ahnung, was ein Mensch ist. Aber wär gut, wir wüssten es. Und das Erste, was die Herrlichkeit Gottes betrifft, ist dieser Aspekt. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit des Herrn. Die ganze Schöpfung ist in Anbetung über diese Intelligenz, diese Ordnung, diese Weite und Tiefe, diese Genialität. Jeder Mensch kann die Herrlichkeit Gottes an der Herrlichkeit der Schöpfung erkennen. Sie ist ein einzigartiges Wunderwerk. Und so sind es auch wir. Die angemessene Reaktion der Schöpfung auf den Schöpfer ist Anbetung. Was ist denn Anbetung? Das erste ist Anerkennung. Wir anerkennen, du hast das gemacht. Das ist der erste Aspekt von Anbetung. Anerkennung, dass Gott Gott ist. Anerkennung, dass er der Schöpfer ist. Anzuerkennen sein Werk. Anerkennung, sehr wichtig. Die Bibel ist voll davon, dass die Psalmen und überall finden wir diesen Ausdruck angesichts der Schöpfung, den Schöpfer anzubeten, anzuerkennen, du da hast das alles gemacht, du hast es gemacht. Das ist nicht von alleine und das gehört auch keine Menschen. Gehört die Welt einfach nur so irgendwelchen Machthabern? Nein, alles gehört Gott und Gott wird es alles zurückholen. Die Welt wird nichts von der Welt behalten. Es muss alles zurückkehren zum Schöpfer. Irgendwann ist die Pacht vorbei und Gott sagt, gebt alles wieder her. Oh, und dann wollen die Pächter nicht hergeben und wollen die Welt behalten, als wäre sie ihre. Und sie ist nicht ihre, es ist seine. Und wenn wir das anerkennen, wenn wir anerkennen, die Welt und der Himmel, der Kosmos und auch wir sind sein Werk. Das ist schon mal wirklich gut. Schon wenn man das so sagt, tut es einem gut. Wir sind kein Zufall, wir sind nicht irgendwie ein Unfall, wir sind nicht irgendetwas, wir sind ein göttliches Werk. Ist doch schon mal was, ne? Ich meine, hallo? Wir sind ein göttliches Werk. So, und das ist der erste Punkt, dass wir diese Herrlichkeit anerkennen und die Himmel sind deiner Hände Werk, die Welt und alles, was darin ist. Wie das Wasser das Meer bedeckt, so bedeckt deine Herrlichkeit die ganze Erde. Sie lässt ihre Fülle brausen und rauschen, singen und tanzen in Resonanz zu Gott. Du hast das geschaffen, du hast uns geschaffen, deine Gedanken sind hoch, deine Weisheit ist tief, dein Wort erhält diese unvorstellbare Schöpfung, vom kleinsten Atom bis zur größten Galaxie. Du bist der Vater der Schöpfung, der Initiator, der Versorger aller Dinge, der Eine, der Mächtige, der Herrliche, der Erhabene, der Ewige, der Kreative, der Leuchtende, der Gegenwärtige und so weiter. Du könntest vieles sagen, was er ist. Das ist der zweite Aspekt der Anbetung. Wir sagen Gott, wer er ist. Du bist der. Wir sagen ihm, wer er ist. Im Gegenzug, freue dich, sagt er dir, wer du bist. Es gibt keinen besseren Weg zur Selbsterkenntnis als Anbetung. Denn das ist keine Einbahnstraße, das geht hin und her. Du singst zu ihm, er singt zu dir. Du sagst ihm, wer er ist, und er sagt dir, wer du bist. Das geht hin und her. Und in diesem Hin und Her, in dieser Resonanz zu ihm, liegt die Seligkeit. Wir sind geneigt, Gott zuzutexten mit unseren Problemen, ne? So, unsere großen Probleme. Und wir vergessen darüber, die Größe dem zu geben, der die wahre Größe hat. Die Größe dem zuzuerkennen, der die wahre Größe hat. Wenn wir das tun, werden die Probleme kleiner und kleiner. Sie verlieren an Gewicht, sie verlieren an Bedeutung. Wir hören auf, sie anzubeten. Sorgen machen ist Anbetung. Wir geben diesen Dingen viel Bedeutung. Wir schauen sie an, wir lassen uns von ihnen bestimmen. Deswegen sagt Jesus, macht euch keine Also wie viele darfst du dir machen? Keine? Das ist aber wenig, ne? Gar keine Sorgen. Ich meine, was mache ich denn dann den ganzen Tag? Mann, ich bin ein Profi im Sorgen machen. Ich mache den ganzen Tag Sorgen und nachts träume ich auch noch meine Sorgen. Ich bin ein Diener der Sorgen. Meine Sorgen und ich. Es ist mein Buch, das ich schreibe. Meine Sorgen und ich. Ja. Und das ist Anbetung. Wir geben diesen Problemen und Sorgen sehr viel Bedeutung. Und so viel Gewicht und Bedeutung, wie wir ihnen geben, werden sie auch haben in unserem Leben. Wir vergeben die Gewichtungen. Wir entscheiden, wen wir anbeten. Wir entscheiden, wen wir Gott sein lassen in unserem Leben. Durch Anbetung. Mir ist aufgefallen, ich habe ja in der Krankenpflege gearbeitet, 30 Jahre. Jetzt habe ich aufgehört. Ich bin frei. Ich bin aus der Anstalt. Juhu. Und mir ist aufgefallen, wir haben für die Krankheiten sehr viele Namen. Und so komplizierte Namen, und so Namen, wo man schon, also wenn man die schon liest, wird man schon bald ehrfürchtig, ja, was das für ein unglaublicher Begriff ist. Wir haben dafür sehr viele Namen. Für Gott haben wir gar keine Namen mehr. Wir sagen ihm gar nicht mehr, wer er ist. Wir wissen das gar nicht mehr. Aber die Probleme, die Krankheiten, dafür haben wir solche Bände mit Begriffsbestimmungen. Und da sagen wir, ihr wisst, was ich meine. Wollen wir die Herrlichkeit des Herrn sehen, müssen wir auch zu ihm hinschauen. Wir müssen wegschauen von dem anderen, hinschauen auf ihn. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Bei den meisten fangen die Sorgen den Glauben an und beenden ihn auch. Das ist ein Drama. Die ganze Gemeinde sagt, wir müssen in die Seelsorge gehen. Ja, ganz genau. Das ist auch so. Wir sind Sorgen-Junkies. Wir sind so voll davon. Ja. Und wir sind nicht mehr voll von der Verwunderung und der Bewunderung der Schöpfung. Wir gehen auch gar nicht mehr raus. Wir haben ja die Bildschirme. Wir errichten eine Kunstwelt, die die richtige, echte Schöpfung immer weiter ausschließt und ersetzt. Durch Künstlichkeit. Es ist ein dämonischer Weg. Wir sind nämlich Teil der Schöpfung. Wenn wir die Schöpfung abschaffen, schaffen wir leider auch uns ab. Dafür werden wir dann Hybride schaffen, so Mensch-Maschinen, Mischwesen, und wir werden da irgendwie gentechnisch, werden wir da irgendeine Chimäre heranzüchten. Das wird dann der neue Mensch sein. Denn auch der Teufel will einen neuen Menschen schaffen. Glaubt ihr das? Der will immer das Gleiche machen, was auch Gott sagt, dass er tut. Der hat auch eine neue Schöpfung vor, der Feind. Sieht nicht gut aus, was er da erschaffen möchte. Sehr wichtig. Anbetung. Wir sagen Gott, wer ist. Psalm 139. Ganz wunderbar. Kennt ihr alle. Ich lese es mal hier aus der Elberfelder Übersetzung. Dem Psalm 139. Herr, du hast mich erforscht. Du hast mich erkannt. Du kennst mein Sitzen. Du kennst mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von Ferne. Mein Wandeln und mein Liegen. Du erkennst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Ich hoffe, wenn das war es, müssen wir vielleicht nicht so viel reden. Ne? Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch. Ich vermag das nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Totenreich, siehe, auch da bist du. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Meer. Auch dort würde deine Hand mich leiten, deine Rechte mich fassen. Spräche ich, Finsternis möge mich verbergen, Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform, deine Augen sahen sie und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage meines Lebens, ne, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, Herr, wie schwer sind deine Gedanken, oh Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, das heißt vom Zählen, mal unterbreche und wieder aufgucke, bin ich noch bei dir. Mögst du, oh Gott, den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen weicht von mir, die mit Hinterlist reden von dir, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich denn nicht die hassen, Herr, die dich hassen? Sollte mich nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Das kommt uns komisch vor, aber jetzt wird es sehr schön. Erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne meine Gedanken, sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Das ist alles Anbetung, diese Anerkennung, du hast mich gemacht, du hast mich gewoben. Nicht die Probleme haben mich gewoben, nicht die Neurosen haben mich gewoben, nicht die Traumata haben mich gewoben, nicht die Krankheiten haben mich gewoben. Du hast mich gewoben in meiner Mutterleib, du hast mich gemacht, du bist der, der jeden meiner Gedanken kennt, jeden Atemzug, alles, durch und durch. Schön, oder? Ja. Der dritte Aspekt der Anbetung ist, dass wir anerkennen, dass wir in Entsprechung zu Gott geschaffen sind. Wir sind in seinem Bild gemacht. Wir sind im Kleinen das, was er im Großen ist. Und wir können nur richtige Menschen sein, indem wir ihn anschauen. Es reicht nicht, dass wir einmal irgendwie zur Kenntnis nehmen, ja, wir sind im Bilde Gottes geschaffen und das ist uns theologisch, ja, es ist gut, glaube ich. So, das reicht überhaupt nicht aus, sondern das ganze Evangelium, die ganze Bibel geht darum, dass wir alle wieder in die Position kommen, dass wir ihn anschauen. Und dieser Anblick von ihm verwandelt uns wieder in Menschen, wie wir eigentlich wirklich Menschen sind. Menschen, die ihm entsprechen, die eine Resonanzfläche sind für Gott, die mit Gott einen Dialog führen, ein Gespräch, die ja, mit ihm in einem Austausch sich befinden. Und auf diese Weise richtige Menschen sind. Söhne und Töchter. Sehr wichtig, das ist das Dritte mit der Anbetung. Unser Leben ist eine Resonanzfläche für Gott, ein Dialog mit ihm. Das macht uns aus, das definiert unser Menschsein. Wir sind die Träger seiner Herrlichkeit. Habt ihr das gewusst? Wir sind geschaffen, um seine Herrlichkeit zu tragen. Dass seine Herrlichkeit an uns sich widerspiegelt. Dass sie sich an uns manifestiert. Dass sie durch uns in Fleisch und Blut kommt, in die Materie. So, unser Herz ist die Schnittstelle. Das Unsichtbare legt sich in unser Herz, wird von unserer Seele aufgegriffen und in die Worte gebracht, in die Welt gebracht. So, wir sollten den Himmel in die Welt bringen. Amen. Das ist ganz normal, das ist menschlich. So ist das gedacht. Wir sind die, wir sollen das tun. Adam hat das so gemacht. Adam und Eva, sie wandelten da im Garten mit Gott, heißt es. Sie wandelten mit ihm da Und sie waren bekleidet mit seiner Herrlichkeit, glaube ich. Deswegen brauchten die keine anderen Kleider. Und sie spiegelten seine Herrlichkeit wieder und sie haben dann mit ihm geredet in der Kühle des Abends. Und sie haben in dieser Einheit, in dieser Resonanz zu ihm und mit ihm haben sie gelebt. Das ganze Evangelium, die ganze Erlösung dreht sich darum, dass wir in diesen Stand wieder zurückkehren. Amen. Wenn wir das nur wissen würden und beherzigen würden, alles geht darum, dass dieser Stand, den wir verloren haben durch den Sündenfall, wieder erhalten, wieder erlangen. Dass wir genau diese Position wieder einnehmen. Wir sind mit Gott per Du. Ist ein Privileg, oder? Leider von wenigen wahrgenommen aus irgendwelchen Gründen. Wir haben die Ebenbildlichkeit und die Herrlichkeit, die Resonanz und den Dialog mit Gott verloren. Und damit haben wir uns verloren. Und dann haben wir im Sündenfall unseren Stand verraten und verkauft an den Teufel mit seiner Idee, wir können auch ohne Gott sein wie Gott. Und seitdem arbeiten die Menschen unermüdlich daran, sich selber einen Namen zu machen, sich selbst ihr Paradies zu erschaffen und einen Turm in den Himmel zu bauen, aus dem sie gefallen sind. Und vielen Christen habe ich den Eindruck, ist nicht klar, wie viel wir verloren haben und wie tief wir gefallen sind. Und sie denken, es geht darum, die 10 Gebote zu halten. Ihr Lieben, das ist nicht, worum es in der Erlösung geht. Ich habe hier unterwegs in die goldene Stadt, in diesem Buch habe ich John Eldridge zitiert, der sagt, etwas Schlimmes ist passiert, etwas ganz Entsetzliches. Etwas Schlimmeres noch als der Sündenfall des Menschen. Denn in jener größten Tragödie von allen haben wir zwar das Paradies verloren und damit alles, was das Leben lebenswert gemacht hat. Aber seither ist das Undenkbare eingetreten. Wir haben uns daran gewöhnt. Oh Mann, wir haben uns daran gewöhnt. Ganz normal. Das ist teuflisch, oder? Das ist teuflisch, dass wir uns daran gewöhnt haben. So, und jetzt will ich mit euch die Geschichte der Herrlichkeit. So, das Comeback der Herrlichkeit. Wie ist die Geschichte der Wiederherstellung der Herrlichkeit? So, die Geschichte geht so, dass Gott Bünde geschlossen hat mit Abraham, einen Bund mit Israel. Er hat Bünde geschlossen mit Menschen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, durch diesen Bund, den sie mit ihm schließen, wieder in diese Einheit mit ihm, in die Beziehung mit ihm zurückzukehren. So, und in einem Bund geht es immer um Einheit. In einem Bund geht es immer darum, dass 2 verschiedene Parteien sich eins machen. So, darum geht es in einem Bund. Das sind 2, die nicht zusammen sind und die schließen einen Bündnis und sagen, wir machen uns eins, wir tun uns zusammen, wir machen eine gemeinsame Sache. Und Gott sucht Verbündete. Und auch Jesus sucht Verbündete, der neue Bund, ist auch. Da sind seine Jünger an diesem Tisch und er sagt, mit Sehnsucht hat mich verlangt, dass wir hier zusammen so sind und dass wir uns verbünden. Und ihr in mir und ich in euch und ich bleibe bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bleibt bitte auch bei mir alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns zusammenhalten und eine gemeinsame Sache machen. Für die Herrlichkeit. Für die Herrlichkeit. Dass sie wiederkehren kann und sich wieder offenbaren kann und wieder ausgießen kann in euer Leben, in euer Menschsein, wie es von Anfang an gedacht war. Klingt das gut? Ja, das klingt wirklich, wirklich gut. Das ist die Geschichte. die wir dann in der Bibel finden, dass Gott immer dann Verbündete sucht, um seine Herrlichkeit, seine Weisheit, seine Schönheit, seine Macht, sein Leben, seine Gegenwart, seinen Namen wieder sichtbar zu machen vor den Augen aller Welt. Ja. Und auch Israel, wir sehen, dass es natürlich berufen war, ein Träger der Herrlichkeit Gottes zu sein. Aber auch Israel ist immer wieder davon abgewichen. So ist sehr tragisch die Geschichte in Hesekiel 10. Da wird beschrieben, wie die Herrlichkeit, die einst in den Tempel eingezogen war, wieder auszieht. Und diese Herrlichkeit hebt sich und bleibt dann so einen Augenblick lang, steht da, auf der Schwelle stehen, als würde Gott sich nochmal umblicken. Und dann geht er und sagt, der Tempel gehört euch. Macht euer Kaufhaus draus. Macht euer religiöses Geschäft draus. Macht draus, was ihr euch selber vorstellt. Und seitdem machen wir das auch so. Wir betreiben den Gottesdienst so, wie wir uns das so vorstellen. So wie wir meinen, dass es irgendwie korrekt ist. Und ich fürchte, daran hat sich auch bis heute in der Gemeinde auch an vielen Orten nichts geändert. Wir sind so herrlichkeitsfrei. Das ist so ein Betrieb, der funktioniert mit und ohne Herrlichkeit. Also das ist irgendwie so ein Selbstläufer. Ne? Die haben da auch in Israel, die haben eben einfach weitergemacht. Ne? Gott hat gesagt, ihr braucht mich hier nicht mehr, ich gehe jetzt. Sie haben ihn auch gehen lassen. Ne? Sie haben eben ihr Programm eben einfach weiter durchgeführt. Ne? Und im Grunde haben sie Gott gezeigt, also wir können das auch selber. Das ist doch der Sündenfall. Ne? Wir können das doch auch selber. Wir machen das jetzt selber. Wir emanzipieren uns von Gott. Wir machen das jetzt selber. Wir haben das studiert, wir haben unsere Schulen, wir sind fähig, Gottesdienste abzuhalten. Sind wir das wirklich? Oder ist das nicht eine Anmaßung? Das ist die Frage. Sehr wichtige Frage. Ich fürchte, die Kirche hat den Sündenfall wiederholt. Ihr ist wieder durch Jesus dieser Stand wieder gegeben worden. Hey, ich räume die Sünde aus dem Weg. Ich räume die aus dem Weg nicht, damit dir eben einfach vergeben ist, sondern damit du jetzt auch in die Herrlichkeit zurückkehrst. Im hohen priesterlichen Gebet hat Jesus gesagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich. Ihnen, wer sind denn ihnen? Gehörst du zufälligerweise dazu? Ja. Jetzt hast du aber ein Problem. Also wenn dir die Herrlichkeit Gottes gegeben ist, da ist aber ein Ding auf dir, also hallo, ne? Und du willst das so nebenher, ein bisschen stille Zeit, 10 Minuten am Morgen und ein kleiner Gottesdienst am Sonntag. Ja, da wird die Herrlichkeit wirklich sicherlich Platz drin haben, ne? Das ist wie ein Kaninchen lud ein Kamel ein, mal zu sich nach Hause zu kommen, zum Tee trinken. Und leider war der Kaninchenstall viel zu klein und ist alles zusammengebrochen, als das Kamel kam. Also so, wir wollen Gott in unsere sehr kleinen Strukturen stecken. Ja? Das ist, wo Jesus sagt, dieser neue Wein, das geht nicht mit den alten Schläuchen. Das funktioniert nicht. Ja? So, das ist so klein, das ist so viel zu klein. Ja. Als Jesus dann da mit diesen Jüngern auf diesen Berg der Verklärung geht, der Berg der Verklärung, so ein komischer Ausdruck. Aber auf diesem Berg, was ist passiert? Da steht, sein Angesicht wurde leuchtend wie die Sonne. Wie hell? Wie die? Ja, also nicht so blasser Heiligenschein und so. Wir haben das alles wieder sehr runter reduziert, so auf harmlos. Ne? Aber es war nicht harmlos, ja. Es war wie die Sonne. Und selbst Petrus hat es die Sprache verschlagen. Ich meine, immerhin, Petrus, hallo? So, und sie wussten nicht mehr, was sie sagen sollten. Sie sind da zusammengebrochen und das ist immer die Reaktion, wenn die Herrlichkeit Gottes erscheint. Die Leute gehen zu Boden, die Leute wissen endlich mal nicht mehr, was sie sagen sollen. Ihre Theologie versagt, sie haben es nicht mehr im Griff, sie können das nicht mehr instrumentalisieren für ihre Gemeindezwecke und ihre Visionserfüllungen. Nein,
Sie gehen zu Boden und halten endlich mal den Mund und es geht über sie hinweg eine Welle von Herrlichkeit. Und was macht die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit verwandelt uns. Sehr wichtig. Die Herrlichkeit lässt nichts, wie es ist. Die Herrlichkeit verwandelt. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit an und bleiben genau dieselben, die wir schon immer waren. Nur ein bisschen frömmer. Nein, sondern wir werden verwandelt in sein Bild von einer Langeweile zur nächsten, von einer Herrlichkeit zur anderen. Lust auf Verwandlung. Ja, das überlege ich mir mal, bis vielleicht im nächsten Jahr die nächste Tagung kommt. Etwas in uns ist sehr geneigt, das ein bisschen von sich zu halten. Denn das ist eine heiße Kiste. Wenn die Herrlichkeit vor deine Augen kommt, wird sie dich nicht so gehen lassen, wie du bist. Sie wird dich, weil sie so mächtig ist, töten. Die wird dich schier umbringen. Es ist tatsächlich so. Niemand kann die Herrlichkeit Gottes sehen und am Leben bleiben. Gibt es so eine Bibelstelle? Gut, dass wir mit Jesus schon gestorben sind. Ne? Wir haben das schon hinter uns. Aber sehr wichtig, wir sehen in der Bibel immer wieder, wenn diese Herrlichkeit Gottes sich den Menschen offenbart hat, dann war alles außer Kraft gesetzt. Ja, alles, das ganze Normal war außer Kraft gesetzt. Ja, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete diese Hirten und die fürchteten sich sehr. Und es war eine vollkommene Ausnahmesituation. Und die Engelheere sehen die auf einmal. Das ist ein Aspekt. Wenn die Herrlichkeit uns begegnet, fangen wir an, Dinge zu sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Sehr wichtig. Wir fangen an, große Dinge zu sehen. Wir fangen an, erleuchtet zu werden. Und wir sehen in einem Augenblick Dinge, die können wir in 100 Jahren Theologie nicht erfassen. Ja? Die werden uns in einem Moment eingebrannt, eingedrückt. Die teilen sich uns auf einer nicht intellektuellen Art und Weise, teilen die sich uns mit. Ja? Unser Herz wird erleuchtet. Und auf einmal wissen wir Dinge, die haben wir noch nie gewusst, dass wir die wissen. Das ist ein Wissen, das ist anders als Kopf. Das ist nicht Schulung. Jesus hat die Jünger nicht mit auf den Berg genommen und gesagt, ich will euch mal noch mal eine Schulung geben. Wir wollen noch mal eine Lektion in Sachen Herrlichkeit noch mal durchnehmen, damit ihr wisst. Ja, sondern der hat die einfach überfallen mit einer Offenbarung seiner Herrlichkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Jünger, weil sie ja schon 1-2 Jahre mit Jesus unterwegs waren, vielleicht schon die Meinung hatten, ja, wir kennen Jesus schon. Wir wissen schon, wie das ist. Wir machen 10 Jahre Gemeindearbeit. Wir wissen, wie der Hase läuft. Ich meine, wir wissen, wie das ist. Wir wissen, wie das geht. Wir haben das Pastorenhandbuch, wir haben hier die ganze, wir wissen alles. Und dann kommt die Herrlichkeit. Und hinterher weißt du gar nichts mehr. Du weißt dann, dass du gar nichts weißt. Aber auf eine Art und Weise, die dich selig macht. Und ich glaube, die Gemeinde braucht wirklich einen Herrlichkeitsschock, wie die das auch hatten. Und nachdem die das erlebt haben, dass Jesu Angesicht da leuchtet, wie seine Kleider wurden weiß und durchscheinend und dann diese lichte Wolke kommt, dann auf diesen Berg und wir lesen über diese Herrlichkeitswolke, diese lichte Wolke, da reden wir morgen noch ein paar Takte drüber, über diese Wolke. Wie definiert man eine Wolke theologisch nochmal? Das ja, das ist also sehr schwer zu erklären und das muss man einfach erlebt haben. Das muss man erlebt haben, anders kann man das nicht und auch dann kann man das nicht wirklich begreifen, aber man weiß, dass man es erlebt hat. Ja. Okay, und so haben die also so eine Taufe in Herrlichkeit da erlebt und ich glaube, danach waren sie sich nicht mehr so sicher, dass sie wissen, wer Jesus ist. Da waren sie nicht mehr so fertig mit ihm. Ja, wir wissen schon, wie der ist und was der macht und wir, alles klar, alles klar. Nein, nicht alles klar. Und ich glaube, einer von denen, die auch da auf dem Berg der Verklärung mit Jesus waren, die sehen, der sieht Jesus wieder in Offenbarung. Und er sieht ihn dann, ja, schwer zu beschreiben, ne? Er sieht inzwischen diesen Leuchtern da wandeln und seine Stimme ist wie die Wasserfälle und also die Beschreibung ist schwer zu beschreiben, wie der aussieht. Für viele von uns sieht Jesus aus wie in den Jesus-Filmen. Das ist so ein netter, blasser Jüngling, der eben in seinem weißen Gewand da rumwandelt und keiner Fliege was zuleide tut und eben das Evangelium der Nettigkeit verkündet. Seid alle nett zueinander. Das hat Jesus gar nicht so verkündet. Aber jedenfalls, aber da ist dieses Bild, das wir von ihm haben. Ein herrlichkeitsfreies Bild. Aber Johannes sieht ihn. Er sieht ihn wieder. Er hat ihn schon gesehen. Er ist ein Apostel. Hallo. Ich meine, er hat Jesus live erlebt. Jetzt sieht er Jesus wieder. Und was tut er? Er geht zu Boden und ist wie tot. Und wir? Ja, wir gucken auf die Uhr. Eigentlich müssen wir mal gehen. Mann, wir sind abgeklärt. Wir sind sehr fertig mit Jesus. Aber er ist hoffentlich nicht fertig mit uns. Und wenn wir ihn zu sehen kriegen, dann hoffentlich werden auch wir zu Boden gehen und sein wie tot. Und dann wird man den Notarzt rufen und dann wird man alles Mögliche tun und sagen, was ist passiert, was ist passiert? Und dann wirst du aus deiner Schockstarre erwachen und sagen, ich habe die Herrlichkeit gesehen. Ich habe die Herrlichkeit gesehen. Ich habe etwas gesehen, das ist so massiv. Das ist etwas, was mir die Sicherungen durchbrennen lässt. Das hat so einen Power, das ist so stark, das ist so. Ich meine, das ist die Kraft, die ein Universum schafft. Ja? Und wenn du damit in Berührung kommst, dann kann es schon mal sein, dass deine Sicherungen durchbrennen. Und dann heißt es da, dass Jesus dann seine Hand auf Johannes legt, der da wie tot liegt, und sagt, fürchte dich nicht. Ja. Und dann richtet er ihn auf und dann sagt er, komm Johannes, ich habe dir vieles zu zeigen. Ich habe dir vieles zu sagen. Komm hier mal etwas höher hinauf. Das ist etwas, was die Herrlichkeit immer mit uns macht. Wenn wir ihr begegnen, beruft sie uns. Und immer legt sich die Hand Jesu auf uns. Und immer ruft es uns, komm mal aus deinem Klein-Klein ein bisschen höher hinauf. Wir wollen mal die Dinge von oben, von einer höheren Perspektive betrachten. Dein Leben, die Welt, alles. Das ist dann dein Berg der Verklärung. Du kommst da hoch und da sieht alles ganz anders aus als unten im Tal. Ganz anders. Viele Menschen, die die Herrlichkeit Gottes erleben, sie erleben genau eben alle diese Dinge, die geschrieben sind. Sie erleben genau das. Ne? Sie haben eine Erleuchtung. Sie sehen auf einmal die Dinge in einem Augenblick. Sehen sie die ganze Welt. Sie sehen wie vom Berg eine unglaubliche Perspektive, die sich ihnen eröffnet. Und sie könnten darüber viele Bücher schreiben. Aber es hat sich ihnen im Nu mitgeteilt. Eine ganz andere Sicht der Realität, als wie wir sie normalerweise haben. Und an dieser anderen Sicht ist alles gelegen. Weil wenn wir die nicht kriegen, werden wir unsere Kirche bauen, so wie unser beschränkter Blick ist. Das wird nicht seine Kirche sein, es ist unsere Kirche. Ja, alles fängt an mit einer Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Wir sollen wieder zurückkehren vor sein Angesicht. Darüber werden wir morgen reden. Das Angesicht. Von Angesicht zu Angesicht. Da ist man ganz schön gesehen. viele von uns haben Angst, gesehen zu sein. Und doch wünschen sie sich auch so sehr, gesehen zu sein. Wer kann dich wirklich sehen, wie du wirklich bist? Das kann wirklich nur Gott, ne? Er schaut durch die Schleier, die alle auf dir liegen. Und er sieht dich, wie du wirklich bist. Er wird dir ermöglichen, ihr Lieben, darum geht es alles. So. Jesus bringt uns die verlorene Herrlichkeit zurück. Und der Heilige Geist öffnet unsere Augen, er öffnet unsere Sinne, dass wir das wieder anschauen. Und indem wir das wieder anschauen, werden wir verwandelt. Wir werden zurückverwandelt in richtige Menschen, in die Menschen, wie ein Mensch sein soll. Jemand nämlich, der in seinem Angesicht lebt, der in Resonanz zu Gott steht, der mit ihm ein Gespräch führt, der mit ihm ein Leben lebt, der sein Leben in sich hat und dein Leben ist in ihm. Und das ist wie der Weinstock und die Reben, ne? Wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und der sagt, als Aufgabe, die die Jünger haben, bleibt in mir. Er redet gar nicht von den 10 Geboten. Hallo? Er redet über den Katechismus nicht. Er redet über das Viele, was wir alles so wichtig finden, redet er nicht. Er sagt, eine Aufgabe gebe ich dir, bleib in mir. Und wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Wir werden wie er. Glaubt ihr, dass wir dann die Gebote halten? Ja, das geht dann ganz von alleine. Das ist die Frucht. Dass wir so werden, dass wir nicht so tun, sondern dass wir so werden. Das ist ein kleiner Unterschied, ne? Ja, das ist, was ich euch in meiner ersten Predigt hier sagen wollte, weil das ist so ungeheuerlich. So, Jesus hat da angesetzt, als der zweite Adam, wo der erste Adam es vermasselt hat. Ja, Jesus ist der zweite Adam und er geht nicht in den Sündenfall, ne? Kein Sündenfall, er dreht es wieder um und bringt uns genau an den Punkt wieder, wo das erste aufgehört hat und sagt, hier machen wir jetzt weiter. Hier, wo das erste abgebrochen hat, wo das erste verdorben ist, wo das erste die Menschheit in die Sünde geworfen hat, in die Trennung von Gott. Hier machen wir, genau da setzen wir wieder an. Und ich sage dir, wenn du mit Jesus in einer engen Beziehung bist, in deinem Leben wird das Paradies wieder erstehen. Es wird Tag und Nacht daran gearbeitet, das verlorene Paradies wiederherzustellen. Und zwar fängt das in deinem Inneren an und dann geht es in deine Familie und dann geht das einfach in deine Welt. Eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Ist das gut? Oder ist das gut? Das ist wirklich, wirklich gut, ja. So, wir sind die Träger der Herrlichkeit Gottes. Wir tragen seine Herrlichkeit in die Welt. Wir sind Resonanzflächen seiner Weisheit, seiner Liebe, seiner Kraft. Söhne und Töchter, die den heiligen Dialog mit ihm führen. Eine neue Schöpfung, die da weitermacht, wo die erste gefallen ist. Jetzt sind wir der Tempel Gottes und die Wolke der Herrlichkeit kommt auf uns. Und Gott macht Wohnung in uns. Tja, und das musst du dir sehr real vorstellen, ne? Als würde der an deine Tür klopfen, so ganz ohne Termin, und würde sagen, kann ich bei dir bleiben? Kann ich bei dir bleiben? Hast du Platz für mich? Oder muss ich im Stall geboren werden? Oder kann ich bei dir sein? Das ist dramatisch. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem komme ich rein. Und ich werde mit dem essen, zu Abendessen. Warum Abendessen? Weil beim Abendessen werden wir echt. Wir trinken ein paar Wein und wir werden locker und wir reden bis in die Nacht hinein über die echten Sachen. Ist das nicht so? Tun wir das im Gottesdienst? Nein, aber beim Abendessen schon. Und genau so läuft das. Jesus sagt, komm, wir wollen mal zusammen essen gehen und dann erzählen wir uns unsere Geschichten, erzählen wir das, was uns bewegt. Wir teilen unser Leben. Hallo? Und Jesus will das. Er sucht eine Wohnung. Ist das nicht ein Ding? 1. Petrus 2, Vers 9 habe ich mir aufgeschrieben. Was steht denn da? 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden, kannst du auch schreiben, die Herrlichkeiten, die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Steh auf, werde Licht, denn die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir. Gott möchte seine Herrlichkeit über dir aufgehen lassen. Er möchte, dass sie an dir sichtbar wird. Er möchte sie an dir zeigen. Nationen ziehen hin zu deinem Licht. Ja, aber wenn das wirklich passieren würde und dann würden dann so viele Leute zu mir kommen und auf einmal würde mein Angesicht leuchten wie das von Mose und alle würden mich komisch angucken und auf dem Nachhauseweg würden da die Kranken liegen und dass mein Schatten drauf fällt und ich komme gar nicht mehr nach Hause. Also es ist sehr schwierig. Also was ich sage euch, wenn die Herrlichkeit kommt, dann ist das nichts für nebenher. Das ist nicht eine Nach-Feierabend-Herrlichkeit. Das ist nicht eine Sonntags-Herrlichkeit. Das ist eine, die alles auf den Kopf stellt. Ja. So. Auch deinen Alltag. Das ist so. Wir haben Gott und wir haben der Herrlichkeit so kleine Nischen zugeordnet. Hier mal eine Bibelstunde, da mal ein Gottesdienst. Haben wir nicht sehr oft erlebt. Wenn der Gottesdienst zu Ende ist, ging es erst richtig los. Ja, aber dann war es ja zu Ende. So oft ist das so gewesen. Ja, wir haben gemerkt, jetzt irgendwie kam die Salbung, jetzt irgendwie ging es überhaupt erst richtig los. Aber wir haben alles schon fertig. Und wir müssen aufhören und nach Hause gehen. Und ja. Aber die Herrlichkeit hätte gerne uns bei sich behalten. Noch etwas. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wir haben so einen Gebetskreis und ich merke in diesem Gebetskreis, wenn wir anfangen zu beten, brauchen wir schon so 2 Stunden oder so. Wir brauchen Zeit, um tiefer da hineinzukommen und es tiefer in uns einzulassen. So, es dauert immer länger, als wir dem normalerweise Zeit geben. Nun ja, damit ist es dann für die Herrlichkeit normalerweise vorbei. Ne? Wir haben keine Zeit dafür. Ist das traurig oder ist das traurig? Also sehr wichtig, hier in diesem Bibelvers steht etwas darüber, wer wir sind. Wer sind wir? Ja, wir sind hier dieses Volk. Wir sind das Volk zum All, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, heilige Nation, Volk zum Besitztum. Mann, das sind wir, steht da. So sieht das aus. Und dazu werden wir gemacht. Und das macht die Herrlichkeit mit uns, das machen nicht wir, das macht die Herrlichkeit. Was habe ich hier noch? 2. Korinther 3. Vers 6. Gott ist es, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Okay, hier ist das neue Bündnis. Das Bündnis, das aus 2 Parteien eins macht, das ihn und uns zu einem macht. Okay, und wie sieht das aus? Und das ist ungeheuerlich, was hier steht. Gott hat uns befähigt, hat uns tüchtig gemacht, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Wir sind Diener des neuen Bundes. Sind wir oder sind wir nicht? Sind wir, dann sind wir Diener des Geistes, nicht des Buchstabens. Sind wir oder sind wir nicht? Ja. Des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Sehr wichtig. In diesem neuen Bund geht alles so sehr darum, dass die Toten lebendig werden. Dass wir lebendig werden, dass wir alle sowas von lebendig werden. Ja. Das ist absolut die Absicht dieses neuen Bundes. Wir sollen mit ihm gemeinsam auferstehen. Also wir sollen dieses Auferstehungsleben teilen. Wir sollen sowas von lebendig werden. Ja. Das ist wie Ströme, heißt es doch an einer Stelle, wie Ströme von unseren Leibern fließt. Ich meine, das ist nicht nur ein bisschen, ne? Du hast zu viel. Es läuft von dir weg. Du bist eine Quelle. Das Leben sprudelt. Und du musst sehen, wie du das loskriegst, wohin das gehen kann, weil es, da kommt immer mehr nach. So, jetzt ist die Gemeinde so ärmlich, ja? Die Leute sitzen da, als hätten sie gar nichts, ne? Aber wir sind doch Quellen. Von uns soll das Leben fließen in Strömen. Und wir können gar nichts dafür. Es passiert einfach. Ist das schön oder ist das schön? Ma, das ist sehr, sehr, sehr schön. So, und das da hier heißt es, das ist der Dienst des neuen Bundes. Warum wissen wir darüber so wenig? Und dann heißt es, wenn schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, das ist die Tafeln, die 10 Gebote, hier der Finger Gottes hat in diese Steine, hat er das eingegraben. Und wenn das schon in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts. Also nichts blasser Heiligenschein. Das war ganz schön hell. Ja? Wenn du nicht hingucken kannst, muss es ziemlich hell gewesen sein. Wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht viel mehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Der Dienst des Geistes, das ist der Dienst des neuen Bundes, besteht in Herrlichkeit. Ja, also, darüber müsste man nur eigentlich mal echt was wissen. Ne? Das besteht in Herrlichkeit. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist oder Herrlichkeit hat, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Jetzt werden die Herrlichkeiten noch miteinander verglichen. Das ist ungeheuerlich. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Ich meine, das ist schon in einem Satz so viel Herrlichkeit unterzubringen, ist ja schon eine Leistung. Wenn das Vergehende schon in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Weil wir eine solche Hoffnung haben, gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Wir haben eine hoffnungsarme Gemeinde. Ist euch das mal aufgefallen? Es ist so abgestanden. Es ist so, ja, wir haben eine Hoffnung und klar. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. So, das reißt uns alles nicht vom Hocker. Es ist so, das hat nichts von überragender Herrlichkeit, oder? Eine Hoffnung voll überragender Herrlichkeit. Dass wir mit großer Freimütigkeit vorgehen würden. Ja. Aber hier steht, das ist der Dienst des neuen Bundes. Also ich frage mich, wann den Dienst denn mal jemand tun will. Ne? Und dann weiter unten ist eben diese berühmte, wunderbare Stelle. Dann die Verse 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist. Freiheit, okay, da kommt dann auch die Freimütigkeit her. da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht, nicht wie Mose, der es zudeckte, sondern wir schauen mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also ich meine, ist das das Neue Testament? Ist das eine zentrale Bibelstelle, ja oder nein? Ich meine, Jesus sagt, die Herrlichkeit, Gott, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Jetzt haben wir diesen Dienst. Ja, da hast du diesen Dienst. Was soll daraus werden? Ja. Gott hat mir ein Wort gegeben, als ich mich vorbereitet habe. Ein Wort für unsere Versammlung hier, ein Wort für dieses Wochenende. Und dieses Wort war Buße. Und bei Buße geht es nicht um Büßen, sondern darum, zur Besinnung zu kommen. Anders zu denken. Anders über die Herrlichkeit zu denken als zuvor. Gott hat uns gemacht, damit wir seine Herrlichkeit widerspiegeln, damit wir diese Herrlichkeit in Fleisch und Blut in dieser Welt manifestieren. Dafür sind wir alle hier. Und Gott hat es sich eine Menge kosten lassen, uns in diese Herrlichkeit wieder zurückzubringen, uns da wieder reinzustellen, in seine Nähe zu holen, dass wir ihn wieder anschauen können, ohne Schleier, ohne religiöse Schleier dazwischen. Wir schauen ihn direkt an. Und dieser Anblick, er verwandelt uns. Es ist nicht unsere ganze Studiererei, die uns verwandelt. Es ist nicht unsere ganze Gemeindearbeit, die uns verwandelt. Ich will jetzt nichts gegen die Gemeindearbeit sagen, aber dies ist nicht, was uns verwandelt, ne? Ja, viele Menschen sagen, ich arbeite an meiner Veränderung mit Gottes Hilfe. Naja, dann arbeite mal noch lange an deiner Veränderung. Weil es geht nicht nur um Veränderung, es geht um Verwandlung. Das ist nicht das Gleiche wie Veränderung. Es geht nicht darum, dass wir die Gleichen bleiben, nur ein bisschen besser. Ja, sondern wir werden verwandelt. Wir werden neue Menschen. Wir werden irgendwie in eine Qualität gebracht, die ist, da hinein kannst du dich nicht verändern, indem du daran arbeitest. Es geschieht nicht durch Arbeit, sondern durch Sehen. Wir schauen an und werden verwandelt. Nicht, wir arbeiten dran und werden verwandelt. Es ist ein großer Unterschied. Das Reich Gottes erlangt man nicht durch Arbeit, sondern durch Sehen. Wir müssen es sehen. Wir müssen es schauen. Dann teilt es sich uns mit. Das ist eine Revolution, die ich euch hier sage. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, ja. Denn die Gemeinde hat doch so viel auf Arbeit gesetzt. Auf Arbeit. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch noch mehr Arbeit geben. Nämlich jetzt auch noch die Gemeindearbeit. Am Sonntag habt ihr ja noch ein bisschen Zeit. Könnt ihr auch noch was arbeiten? So, kommt zu mir, ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Ihr werdet bei mir zur Ruhe kommen, denn wir werden bei ihm zu Hause sein und er bei uns. Das ist das Ziel. Ne? Er wohnt bei uns, wir wohnen bei ihm, das gehört zusammen und das bringt unsere Seele zur Ruhe, weil da sind wir richtig. Ja. Und jetzt sagt der Herr, tut Buße über euren Umgang mit der Herrlichkeit. Ist das gerechtfertigt, dass er Buße verlangt in dieser Hinsicht? Ich finde auch. Denkt drüber nach. Ja? Ihr habt ein Leben und ihr seid alle keine 15 mehr, die meisten jedenfalls. Was habt ihr zu verlieren? Haut rein. Kommt zum Herrn und sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will wieder ein richtiger Mensch sein. Einer, der dich anschaut und deine Herrlichkeit manifestiert. Tja, jetzt liegt es bei dir. Ich wollte ein Bußlied singen, das heißt Reinige mein Herz. Kennt ihr das? Mach mich rein wie Gold in deinem Feuer. ihr Lieben, wir können auf niemand anderen warten. Wir können nicht auf irgendeinen großen Mann Gottes warten. Wir selber sind die Männer und die Frauen, oder? Es ist an uns. Und in deiner Familie hat es nur dich. In deiner Arbeitsstelle, in deinem Leben, nur du bist da. Und du könntest göttlich sein. Nicht durch Arbeit, sondern durch Sehen. Jesus, lass mich dich sehen. Öffne meine Augen. Und morgen werden wir natürlich auch ein bisschen darüber reden, was dann passiert. Ne? Natürlich, ich habe eben das so lustig angesprochen, ne? Wenn dann vielleicht auch dein Schatten auf die Kranken fällt, dann die Frage ist, wie kommst du überhaupt nach Hause? Das ist nicht ganz unrealistisch. Ne? Wenn die Herrlichkeit sich manifestiert, dann wird diese Herrlichkeit die Menschen evangelisieren. Glaubt ihr das? Es ist die Herrlichkeit, es sind nicht die Traktate. Es ist die Herrlichkeit, die die Welt evangelisiert. Sie sehen die Herrlichkeit und sie bekehren sich zu der Herrlichkeit. Sehr wichtig. Es ist die Herrlichkeit. Und diese verwandelt ja auch uns. Und wenn wir verwandelt werden, die Leute sehen, dass unser Leben sowas von verändert. Sie denken, es ist verändert. Wie hast du das gemacht? Sie denken, es ist verändert. Aber wenn sie das sehen, dass du eine solche 10-mal höhere Qualität von Leben hast wie sie, dann werden die sich bekehren wollen, nicht zu einer Religion, sondern zu dieser, ja, was immer das ist, was das mit dir macht, ja, was sowas kann. Amen, Amen. Lass uns das Lied singen. Und nehmt das mit. Buße. Die Frage, was ist mein Verhältnis zur Herrlichkeit? Habe ich überhaupt eins? Welches? Frag Jesus.